Was erwartet Sie in unserer heutigen Sendung?
Der israelische Ministerpräsident Netanyahu setzt weiter auf Eskalation. Was bedeutet das für die israelische Gesellschaft? Und welche Rolle spielt Deutschland bei dieser Politik der israelischen Regierung? Dazu gleich ein Interview mit Dr. Shir Hever, Geschäftsführer des Bündnisses für Gerechtigkeit zwischen Israelis und Palästinensern. Danach folgt die bemerkenswerte Rede des jordanischen Königs bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 24. September zum Thema Palästina sowie ein Bericht, wie der Krieg in Nahost auf diesem UN-Gipfel diskutiert wurde. 15 Nichtregierungsorganisationen aus Israel warnen eindringlich vor der geplanten Verabschiedung einer Antisemitismus-Resolution im Deutschen Bundestag. Was hat es damit auf sich? Anschließend hören Sie den Aufruf der israelisch-palästinensischen Organisation Kämpfer für den Frieden anlässlich des jüdischen Neujahrfestes.
Heute spreche ich mit dem unabhängigen Journalisten, Wirtschaftswissenschaftler und Autor Dr. Shir Hever über die aktuelle Situation in Israel und Gaza. Dr. Shir Hever ist der Koordinator des Militärembargos des Nationalen Boykottkomitees der BDS-Bewegung. Lassen Sie mich dieses Interview mit einer Zusammenfassung der Situation in Israel und Gaza beginnen. Israels Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen hält an. In einem Monat ist der erste Jahrestag. Es wird geschätzt, dass durch die israelische Militäroffensive im Gazastreifen bisher etwa 40.800 Zivilisten getötet worden sind. Einige Schätzungen, zum Beispiel von der Menschenrechtsorganisation Euromonitor, gehen sogar von über 100.000 Toten aus. Da die vermissten und die noch unter den Trümmern begrabenen Leichen in der aktuellen Schätzung nicht enthalten sind. Die Spannungen mit dem Iran und der libanesischen Hisbollah-Miliz sind so ausgeprägt wie nie zuvor, seit Israel im Juli sowohl den Hamas-Führer Ismail Haniyeh in Teheran als auch den obersten Hisbollah-Kommandeur Fuad Shukr in Beirut ermordet hat. Täglich werden Raketen zwischen Israel und der Hisbollah ausgetauscht, während ein Vergeltungsschlag des Irans immer noch erwartet wird. Ende August startete Israel eine sogenannte groß angelegte Antiterror-Operation im Westjordanland in den Gebieten von Jenin und Tulkarm. Der israelische Außenminister Israel Katz erklärte, die Operation ziele darauf ab, die islamisch-iranische Terrorinfrastruktur zu zerschlagen und behauptete, der Iran versuche, eine Ostfront gegen Israel aufzubauen. Bevor ich auf die weiteren Entwicklungen eingehe, lassen Sie uns bei dieser Militäroperation bleiben. Können Sie unseren Zuschauern etwas über die Zusammenhänge in Jenin und Tulkarm erzählen und danach erläutern, warum Israel beschlossen hat, seine Militäroperation auf diese Gebiete auszuweiten?
I think that the main reason is very domestic. For the Israeli public knows that there is no military objective.
Ich denke, dass der hauptsächliche Grund sehr innenpolitisch geprägt ist. Die israelische Öffentlichkeit weiß, dass es kein militärisches Ziel gibt, keinen strategischen Nutzen, der daraus gezogen werden kann. Auch wenn es natürlich messianische Führer in Israel und faschistische Gruppen gibt, die sagen, dass das gesamte Westjordanland von der einheimischen palästinensischen Bevölkerung gesäubert und mit jüdischen Siedlern besiedelt werden soll. Das ist jedoch keine realistische Vorgehensweise. Die meisten Israelis halten dies für unmöglich. Allerdings wird der Druck innerhalb Israels immer größer, wenn wir von den Verhandlungen über einen Waffenstillstand und einen Gefangenenaustausch zwischen Israel und der Hamas hören. Denn die Menschen wissen, dass der Grund für den ausbleibenden Waffenstillstand in der Sabotage Netanjahus liegt. Und er sabotiert ihn aus persönlichen politischen Gründen. Und jede Eskalation, die wir sehen, einschließlich der Attentate, die Sie erwähnt haben, einschließlich der massiven Invasion, ein noch nie dagewesenes Maß an Brutalität, das wir in Jenin und Tulkarm sehen und mit hunderten Tausenden von schwer gepanzerten israelischen Soldaten, die wie Sturmtruppen in diese Städte marschieren. All das sind immer mehr Ablenkungsmanöver, die Netanyahu und seine Regierung aneinanderreihen, um einen Waffenstillstand zu verhindern, um ein Ende dieses Völkermordes zu verhindern. Denn damit würde es zu einem politischen Zusammenbruch in Israel kommen und ihre politischen Karrieren wären beendet.
There will be a political collapse in Israel and their political careers will be over. I would like to focus on...
Ich möchte mich auf die internen Entwicklungen konzentrieren, die vielleicht die innere Zerrissenheit des israelischen Staates verdeutlichen. Vor einigen Tagen hat die israelische Armee die Leichen von 6 Geiseln in einem Tunnel in Rafah geborgen, die laut gerichtsmedizinischem Befund von der Hamas kurz vor dem Eintreffen der Armee erschossen worden sein sollen. Dies löste in ganz Israel große Proteste aus, an denen sich mindestens 500.000 Menschen beteiligten und die israelische Regierung aufforderten, ein Geiselabkommen mit der Hamas zu akzeptieren. Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu schloss jedoch eine Einigung mit der Begründung aus, dass die Hamas selbst keine Einigung anstrebe. Laut CNN erklärte Netanyahu auch, dass Israel niemals den Philadelphia-Korridor verlassen werde, den die Hamas als entscheidend für ein Abkommen ansieht. Die israelische Zeitung Haaretz berichtete außerdem, dass israelische Beamte befürchten, dass die Weigerung der Regierung, eine staatliche Untersuchungskommission zu den Anschlägen vom 7. Oktober einzurichten, zum Erlass von Haftbefehlen durch den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gegen Premierminister Netanyahu und Verteidigungsminister Garland führen könnte. Und erst kürzlich schrieb ein israelischer General namens Yitzhak Brik, der im Yom Kippur-Krieg diente und mit der Tapferkeitsmedaille ausgezeichnet wurde, in Haaretz einen Meinungsartikel, in dem er erklärte, dass Israel innerhalb eines Jahres kollabieren würde, sollte der Zermürbungskrieg gegen die Hamas und die Hisbollah anhalten. Können Sie als jemand, der die israelischen Medien und die israelische Gesellschaft genau verfolgt, etwas zu diesen inneren Widersprüchen und dem Druck sowie zu anderen Faktoren sagen, die ich vielleicht übersehen habe und die sich innerhalb des israelischen Staates entwickeln und zu seinem Zusammenbruch führen könnten?
Ihre Frage ist sehr komplex. Sie verwenden eine Reihe von Begriffen. Wenn Sie zum Beispiel von forensischen Beweisen sprechen, sollten wir unsere Zuschauer immer daran erinnern, dass Israel systematisch Lügen verbreitet hat und dass wir keine Art von Beweisen trauen können, die von israelischer Seite stammen und nicht von einer dritten Partei überprüft worden sind. Das muss also gesagt werden. Wir müssen aber auch verstehen, dass es nicht um die eigentlichen Fakten geht, sondern um das, was die Israelis für die Fakten halten. Denn das ist der Prozess, den wir in der israelischen Gesellschaft erleben. Es ist ein Prozess des Zusammenbruchs, ein Verlust des Glaubens. In den ersten Monaten gab es viele Berichte in den israelischen Medien, in denen versucht wurde zu behaupten, es sei nicht wahr, dass so viele Israelis das Land verlassen haben. Dies sei nur Propaganda, um die nationale Moral zu untergraben. Jetzt gibt es diese Behauptungen nicht mehr, denn es ist eindeutig. Die Menschen sehen, dass ihre Nachbarn verschwunden sind. Sie sehen, dass man keinen Termin beim Arzt bekommt, weil so viele Ärzte das Land verlassen haben. Sie sehen, dass ein Unternehmen nach dem anderen schließt, vor allem im Hightech-Sektor, der das Rückgrat der israelischen Wirtschaft bildet. Und die Menschen heben ihr Vermögen ab, ihre Ersparnisse, wenn sie können, was zu den sehr merkwürdigen Schwankungen an der israelischen Börse geführt hat. Weil alle israelischen Pensionsfonds und Versicherungsgesellschaften das Geld ihrer Kunden nicht in der israelischen Wirtschaft anlegen, sondern ins Ausland schicken. Und das führt zu sehr großen Schwankungen an der israelischen Börse. Vieles deutet auf eine sehr tiefe Katastrophe hin. Der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich leugnet all dies und sagt im Grunde, dass Gott Israel aus der Katastrophe retten wird. Diejenigen Israelis, die nicht glauben, dass Gott direkt eingreifen wird, und das ist die große Mehrheit der Israelis, geraten in Panik. Sie geraten in Panik und veranstalten Massenstreiks und Massendemonstrationen. Aber eigentlich sind diese Massenstreiks und Massendemonstrationen kein Zeichen für eine Bewegung, eine politische Bewegung mit klaren Zielen, sondern in vielerlei Hinsicht ein Zeichen dafür, dass die Öffentlichkeit der Regierung nicht mehr glaubt. Sie nehmen vielleicht als eine Art symbolischen Akt teil, um zu sagen, ja, wir haben unsere Sorgfaltspflicht erfüllt und sind zu einer Demonstration gegangen. Aber dann gehen sie nach Hause und packen ihre Sachen. Und das ist es, was wir wirklich sehen, dass die Menschen die Hoffnung auf eine Zukunft, auf die Wirtschaft verloren haben. Die wirtschaftlichen Indikatoren sind meiner Meinung nach für die Zukunft des Staates Israel und des zionistischen Projekts viel wichtiger als die militärische Entwicklung und die Tatsache, wie viele Soldaten getötet werden. Die Tatsache, dass diese sechs Geiseln getötet wurden, war bedeutsam, weil es der Öffentlichkeit bewusst war. Ich glaube, zum ersten Mal sagten es die Menschen offen und ohne Vorbehalte, dass Netanyahu nicht die Absicht hatte, diese Menschen zu befreien. Er hat gepokert. Die Chancen auf Erfolg waren sehr gering und es stört ihn nicht im geringsten, dass israelische Bürger getötet werden. Und die Schlussfolgerung daraus ist, dass sich die Regierung nicht um das Leben ihrer eigenen Bürger kümmert. Es ist also nicht so, dass die Israelis angefangen hätten, die Palästinenser als menschliche Wesen zu betrachten, deren Leben respektiert werden müsste. Das ist leider nicht der Fall. Es gibt keinen Respekt vor dem Leben der Palästinenser. Das zeigt sich auch im Westjordanland mit der Ausweitung der israelischen Militäroperation. Und ich denke, der Hauptgrund, warum das israelische Militär das Westjordanland nicht bombardiert, so wie es den Gazastreifen bombardiert, sind die vielen Siedlungen. Sie wollen die jüdischen israelischen Siedler nicht verletzen. Aber es ist nicht aus Sorge um das Leben der Palästinenser. Wenn die Leute also sagen, die Regierung kümmere sich nicht um ihre israelischen Bürger, dann hören sie, was Ran Eretz, der Vorsitzende der israelischen Lehrergewerkschaft, sagte. Er erklärte, wenn dies so geschieht, wenn dies das ist, was die Regierung zum Schutz ihrer eigenen Bürger tut, weiß ich nicht, wie dieser Staat überleben soll. Und ich möchte nicht, dass meine Kinder zu Flüchtlingen werden. Und nachdem er das gesagt hatte, rief er zu einem Generalstreik auf. Und wenn man alle Schulen bestreikt, bedeutet das auch, dass die Eltern nicht zur Arbeit gehen können, sodass im Grunde die gesamte Wirtschaft zum Stillstand kommt. Aber der Streik hatte keinen Erfolg. Er hatte keinen Erfolg, weil die Gerichte entschieden, dass es sich um einen politischen und illegalen Streik handelte. Alle Streiks sind politisch. Das müssen wir deutlich hervorheben. In der Geschichte Israels und in der Geschichte aller Länder der Welt gab es viele politische Streiks. Aber das Gericht hat diese Entscheidung getroffen, weil das Gericht mit rechtsextremen, regierungsfreundlichen Ja-Sagern besetzt ist, die von der Regierung Netanyahu ernannt wurden. Es gab bereits eine Überarbeitung des Justizwesens, die bei der Wahl dieser Regierung an erster Stelle stand und im Januar 2023 vereidigt werden sollte. Ich möchte noch etwas zu dem von Ihnen erwähnten Artikel von Yitzhak Brick sagen. Brigadegeneral Yitzhak Brick ist ein sehr interessanter Mensch. Und ich beobachte ihn schon seit vielen Jahren. Er war der Kommandeur meines Vaters im Krieg von 1973. Und es stimmt, dass Sie den Krieg von 1973 erwähnt haben, den die Israelis Yom Kippur-Krieg nennen. Obwohl das nicht der offizielle Name des Krieges ist. Es ist der Oktoberkrieg. Er war ein Krieg, in dem Israel überrumpelt und fast besiegt wurde. Und der einzige Grund, warum das Land nicht besiegt wurde, ist, dass die Vereinigten Staaten mit massiver militärischer Unterstützung eingriffen. So wie es jetzt der Fall ist. Und es war ein Überraschungsangriff. Es handelt sich also um eine Generation von Menschen, die zutiefst traumatisiert und desillusioniert sind von diesem Mythos, dass die Zionisten irgendwie besser sind als alle anderen und die Araber besiegen können, weil die Araber nicht so raffiniert, nicht so klug und nicht so mutig sind wie die Zionisten. Brick ist also einer von denen, die desillusioniert wurden. Und ein wichtiger Punkt bei ihm ist, dass er bis vor kurzem der älteste Soldat im israelischen Militär war. Im Grunde der letzte Soldat, der sich noch an den Krieg von 1973 erinnert. Alle anderen um ihn herum waren jünger und hatten nie in diesem Krieg gedient. Und so hat er viele Jahre lang immer wieder gesagt, dass das israelische Militär schwach ist, von innen heraus verrottet. Dass es nicht die richtige Ausrüstung gibt, nicht die richtige Ausbildung. Dass die Soldaten verwöhnt sind, dass die Soldaten nicht bereit sind, Risiken einzugehen. Wobei er immer wieder von denjenigen zum Schweigen gebracht wurde, die sagten, er verbreite nur Panik ohne Grund. Nach dem 7. Oktober wurde er zu einer Berühmtheit, weil er derjenige war, der die Ereignisse vorhersagte. Und nachdem er berühmt geworden war, wurde er immer wieder in die israelischen Medien eingeladen. Er wurde ein regelmäßiger Gast im Fernsehen und er erklärte wiederholt, dass es noch schlimmer werden würde und dass Israel keine Möglichkeit hat, die Hamas in einem Krieg zu besiegen. Das wird nicht passieren. Und wieder einmal brachten die Menschen ihn zum Schweigen. Obwohl sie gesehen haben, was am 7. Oktober passiert ist, haben sie ihn zum Schweigen gebracht. Dieser Artikel, den er jetzt geschrieben hat, ist also nur ein weiterer in einer Reihe von vielen Artikeln. Und er schreibt ihn nicht, weil er sich um die Palästinenser sorgt oder weil er kein Zionist ist. Er ist genauso rassistisch wie alle anderen Generäle des israelischen Militärs. Aber er hat die nötige Weitsicht, um zu verstehen, dass das israelische Projekt und das zionistische Projekt ohne ein Fünkchen Demut vor dem Aus steht. Und in der Tat, es gibt kein Fünkchen Demut. Niemand hört ihm zu.
The Israeli project and the Zionist project are about to end. And indeed, there is no shred of humility. Nobody is listening to him.
You stated that Netanyahu is pursuing.
Sie erklärten, Netanyahu führe alle diese Kriege und Militäroperationen aus innenpolitischen Gründen durch. Es besteht auch eine andere Sichtweise, nämlich, dass man versucht, Groß-Israel zu errichten, dass die extreme Rechte in seiner Koalition darauf abzielt und das Westjordanland nur eine Erweiterung dieser Vorstellung ist.
Was meinen Sie dazu? Versucht diese Regierung ebenso, ein Groß-Israel anzustreben? Ständig treten Personen wie Smotrich oder Netanyahu mit Karten auf denen das Westjordanland im Grunde nicht existiert. Wie beurteilen Sie das? Wir müssen uns die internen Widersprüche innerhalb der israelischen Regierung ansehen. Die israelische Regierung ist kein monolithischer Block. Es besteht eine sehr starke Kluft zwischen der messianischen religiösen Rechten, Bezalel Smotrich, Itamar Ben-Gvir auf der einen Seite und dem Verteidigungsminister Yoav Gallant auf der anderen Seite, der eine ganz andere Art von Person ist. Gallant ist in vielerlei Hinsicht ein Psychopath, wie ich meine. Denn es gibt keine Zahl von Menschenleben, die er nicht opfern würde, um einen strategischen Sieg zu erringen. Aber er rechnet nicht mit göttlicher Intervention. Er denkt in Begriffen der militärischen Rationalität und wie viel Munition er braucht und dergleichen. Gallant meint also, dass wir auf rationalen Wegen handeln müssen, zum Beispiel indem wir versuchen, die strategische Kraft der Hisbollah und der Hamas zu schwächen und ähnliches. Und selbst wenn das einen Völkermord im Gazastreifen bedeutet, so war er es doch, der am 9. Oktober sagte, die Palästinenser seien menschliche Tiere und würden keine Nahrung, kein Wasser und keine Medikamente erhalten, womit er seine völkermörderischen Absichten verkündete. Ben-Gvir und Smotrich sprechen hingegen eine ganz andere Sprache. Auch sie haben völkermörderische Absichten, aber sie sprechen nicht über Versorgungslinien und Munition und solche Angelegenheiten. Sie meinen, dass Palästinenser keine Seelen haben. Sie sprechen von spirituellem Völkermord. Und sie haben diese Idee von einem Groß-Israel. Und wenn jemand sie fragt, wie wollt ihr das erreichen? Habt ihr genug Soldaten? Seid ihr bereit, Zugeständnisse mit anderen Ländern zu machen, um beispielsweise mehr Waffen aus Europa zu kaufen oder aus Ländern, die Israel derzeit mit Sanktionen belegen? Sie sagen nein, keine Kompromisse, ganz und gar nicht. Gott wird auf unserer Seite sein. Und dann ist da noch Gallant, der sagt, wir brauchen 15.000 Soldaten mehr. Und das bedeutet, dass die ultraorthodoxen Juden für das Militär rekrutiert werden müssen. Und das wollen sie nicht. Sie wollen es nicht. Und das wird auch nicht passieren. Aber er fordert das und untergräbt damit die Stabilität der Koalition. Also will Netanyahu ihn entlassen. Sie sehen also, dass Netanyahu in diesen beiden Lagern weder das eine noch das andere ist. Denn er ist sehr zynisch, sehr manipulativ. Und er ist bereit, beide Seiten gegeneinander auszuspielen. Aber es geht nicht um Groß-Israel. Es geht darum, über welche Art von Groß-Israel wir sprechen. Ist es ein Reich, das auf biblischen Werten basiert? Und es ist erschreckend, sich vorzustellen, was das bedeutet. Diese Vorstellung von Smotrich und Ben-Gvir mit dem Kommen des Messias und ähnlichen Ereignissen. Oder ist es ein Reich, das auf Artilleriegranaten, Raketen und Kampfflugzeugen auf den Ruinen jeder Stadt in der Region aufgebaut ist, wie es sich Yoav Gallant vorstellt?
Artillery shells and missiles and warplanes on the ruins of every city in the region, which is something that Yoav Gallant is imagining.
I know it's very difficult to.
Ich weiß, dass es sehr schwierig ist, dies genau vorherzusagen, aber wie würde, hypothetisch gesprochen, der Zusammenbruch des israelischen Staates aussehen? Und würden seine Verbündeten, die USA und Deutschland, dies überhaupt zulassen, vor allem wenn man bedenkt, dass Deutschland den Schutz Israels als Staatsräson betrachtet?
Ich denke, die Gespräche in Deutschland sind absurd geworden. Deutschland ist kein ernsthafter Akteur. Sie geben diese leeren Erklärungen ab, aber sie sind nicht mit der Realität verbunden. So haben sie die Fähigkeit verloren, das Geschehen zu beeinflussen. Wenn sie fragen, ob die Länder etwas zulassen oder nicht zulassen, so wird Deutschland nichts unternehmen. Das wissen wir bereits. Aber die Vereinigten Staaten tun viel, um den Zusammenbruch Israels zu verhindern, indem sie mehr und mehr Waffen schicken, diplomatische Unterstützung leisten und Druck auf den Internationalen Strafgerichtshof ausüben. Zum Beispiel Druck auf jede internationale Einrichtung, die versucht, den Völkermord zu beenden. Die Vereinigten Staaten spielen also eine aktive Rolle. Die Frage ist, wie weit werden die Vereinigten Staaten gehen? Wir haben gesehen, dass die Vereinigten Staaten bereit waren, für ihre Kriege in Vietnam, in Korea, in Afghanistan und im Irak viel Geld und viel Blut zu vergießen. Und all diese Kriege endeten, als es einen Moment in der internen politischen Dynamik der Vereinigten Staaten gab, in dem sie sagten, nie wieder. Und es war tatsächlich während Bidens Präsidentschaft, als das Marionettenregime in Afghanistan zusammenbrach. Spielt es eine Rolle, dass die Vereinigten Staaten die Taliban immer noch nicht ausstehen können und nicht wollten, dass dies geschieht? Das spielt keine Rolle, denn sie waren nicht bereit, weitere 17 Jahre Krieg in Afghanistan zu führen, und Tausende von Soldaten in den Tod zu schicken. Sie hatten nicht mehr den politischen Willen, dies zu tun. Und ich denke, dass wir diesem Moment auch in Bezug auf Israel sehr nahe sind. Die Vereinigten Staaten mögen eine sehr antipalästinensische Politik betreiben. Wir sehen das deutlich bei den beiden Kandidaten. Trump hat das Wort Palästinenser als Schimpfwort benutzt, indem er Biden als Palästinenser bezeichnete. Und Kamala Harris verweigert Palästinensern das Recht, auf dem DNC zu sprechen. Der antipalästinensische Rassismus in den Vereinigten Staaten ist also außer Kontrolle. Aber heißt das, dass sie Israel vor sich selbst retten werden? Im Moment tun sie es. Aber für wie lange? Und wenn die Israelis nicht mehr gewillt sind, es zu tun und so viele Israelis das Land verlassen, wie lange werden die Vereinigten Staaten dieses Spiel noch spielen? Aber sie begannen ihre Frage mit der Überlegung, wie es danach aussehen wird. Und ich denke, das hängt sehr stark von unserem Handeln ab. Und das ist der Grund, warum ich mit Ihnen spreche. Weil ich glaube, dass es eine internationale Empörung gibt. Nicht genug im Westen, nicht genug in Europa. Sicherlich nicht genug in Deutschland. Aber es gibt eine Entrüstung über den Völkermord und über die Mitschuld des Westens an diesem Völkermord. Und indem wir Druck ausüben und die Waffen stoppen, können wir den Lauf der Dinge tatsächlich ändern. Und wir müssen die Menschen daran erinnern, dass die Palästinenser Menschen sind und dass sie Menschenrechte haben und dass die Täter, die sie jeden Tag töten, zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Und nicht nur sie, sondern auch die Leute, die das ermöglichen, auch wenn diese Leute zufällig in der deutschen Regierung sitzen. Ich möchte auf einen Bericht zurückkommen, der in den deutschen Medien kaum Schlagzeilen machte und über den wir im April dieses Jahres gemeinsam gesprochen haben. Deutsche Waffenexporte nach Israel. Er wurde von einer deutschen gemeinnützigen Organisation namens Forensis veröffentlicht. Der Bericht beschreibt das Ausmaß der militärischen Unterstützung Israels durch Deutschland. Ich möchte diesen Bericht noch einmal hervorheben, bevor ich dieses Interview beende. Können Sie diesen Bericht bewerten und auch die Probleme ansprechen, die Deutschland in Bezug auf die internationalen Rechtsinstitutionen haben könnte, wenn es Israel weiterhin aufrüstet und unterstützt? Dies ist eines der wichtigsten Dokumente, die über den Waffenhandel insgesamt geschrieben wurden. Es gibt einen weiteren sehr wichtigen Bericht, der über Deutschland hinausgeht, vom AFC, dem American Friends Service Committee, der alle Unternehmen auflistet, die von dem Völkermord profitieren und auf welche Weise. Und natürlich sind die deutschen Unternehmen dabei, aber auch die amerikanischen, französischen, italienischen und so weiter. Aber die Situation in Deutschland ändert sich so schnell, dass es bereits eine Aktualisierung des Berichts von Forensis Architecture gab, nachdem die deutsche Antwort auf die von Nicaragua vor dem IGH erhobenen Anklagen weitere Informationen ans Licht brachte. Die Forensis Architecture analysiert und auch die Lügen, Desinformationen und Irreführungen aufgedeckt hat, mit denen Deutschland versucht, sich zu verteidigen. Sehr interessant ist, dass Deutschland den Export von Kriegswaffen fast vollständig eingestellt hat. Dies ist eine Kategorie, die Deutschland erfunden hat, Kriegswaffen. Wir sollten uns also nicht zu sehr darüber freuen, dass Deutschland beschlossen hat, eine Waffenkategorie, die es erfunden hat, nicht mehr zu verkaufen. Aber es ist in vielerlei Hinsicht vergleichbar mit dem, was wir im Vereinigten Königreich sehen, wo die Exportgenehmigungen für 30 Waffen gestrichen wurden, aber andere Waffen weiterhin exportiert werden dürfen. Aber es ist sicherlich eine Dynamik, die wir feststellen, eine wachsende Dynamik für das Militärembargo. Und Deutschland konzentriert sich jetzt auf den Verkauf von Waffen, die weniger offensichtlich Kriegswaffen sind. Also zum Beispiel nicht die Munition, aber ja die Motoren für Panzer. Aber es gibt noch viel zu tun und es wird viel verheimlicht, viel gelogen. Und so arbeiten die Forscher sehr hart. Wir verfolgen jetzt ein Schiff namens MV Catherine, ein Schiff, das einer deutschen Firma gehört und Sprengstoff von Vietnam nach Israel transportiert. Es fährt jetzt um Afrika herum, weil es nicht durch das Rote Meer passieren kann, um Waffen nach Israel zu transportieren. Und Namibia hat gerade erklärt, dass das Schiff nicht anlegen darf, weil es Waffen nach Israel transportiert. Namibia hält sich an das Völkerrecht. Deutschland tut das nicht. Und das Argument, welches sie vorbringen, ist, dass es sich nicht um Waffen, sondern um Sprengstoff handelt, der zu Waffen gemacht werden könnte. Damit sind sie natürlich illegal und können nicht nach Israel geschickt werden. Und jetzt wird es in Deutschland eine Kampagne geben, um dieses Schiff zu stoppen. Und das Unternehmen, dem das Schiff gehört, wird erhebliche Schwierigkeiten bekommen. Und natürlich werden diese Informationen auch in das Gerichtsverfahren vor dem IGH gegen Deutschland wegen Beihilfe zum Völkermord einfließen. Sie sehen also, dass dies eine laufende Kampagne ist. Aber eine interessante Feststellung, die ich machen wollte, betrifft den Umstand, dass Deutschland aufgrund dieser Kampagnen, aufgrund der Proteste und der Empörung und aufgrund der Entscheidung Deutschlands, die Anzahl der verkauften Kriegswaffen zu reduzieren, nicht mehr der zweitgrößte Waffenlieferant Israels nach den Vereinigten Staaten ist. Der zweitgrößte Lieferant ist jetzt Serbien. Und das ist ein sehr interessanter Punkt, denn Serbien ist neben Deutschland eines der wenigen Länder, die sich weigern, den Völkermord in Gaza anzuerkennen. Und genau wie Deutschland ist es ein Staat, der selbst einen Völkermord begangen hat. Und Israel leugnet den von Serbien begangenen Völkermord. Und während dieser diplomatische Austausch von Leugnungen des Völkermords stattfindet, ist Serbien bereit, Israel eine Menge Munition durch die Luftwaffe in großen Frachtflugzeugen zukommen zu lassen. Dies ist also eine weitere Entwicklung, die auch mit dem Wandel in Deutschland zu tun hat.
So this is another development and it has to do also with the change in Germany.
Dies war ein Interview mit Jir Hever von dem Videoportal Activism Munich, ursprünglich am 4. September 2024 auf Englisch veröffentlicht. Hören Sie nun die Rede von König Abdullah II. Von Jordanien vor der UN-Generalversammlung am 24. September 2024.
The Assembly will hear an address by His Majesty King Abdullah II, King of the Hashemite Kingdom of Jordan.
Mr. President, Mr. Secretary General, Your Excellencies, our United Nations is facing a crisis that strikes at its very legitimacy.
Unsere Vereinten Nationen stehen vor einer Krise, die ihre Legitimität in Frage stellt und das globale Vertrauen und die moralische Autorität zu zerstören droht. Die UNO wird angegriffen, im wörtlichen und im übertragenen Sinne. Seit fast einem Jahr ist die himmelblaue Flagge, die über UN-Unterkünften und Schulen in Gaza weht, machtlos, unschuldige Zivilisten vor israelischen Militärbombardierungen zu schützen. UN-Hilfslastwagen stehen nur wenige Kilometer von hungernden Palästinensern entfernt, regungslos da. Humanitäre Helfer, die stolz das Emblem dieser Institution tragen, werden herabgewürdigt und ins Visier genommen. Und die Entscheidungen des Internationalen Gerichtshofs der Vereinten Nationen werden missachtet, seine Stellungnahmen werden ignoriert. Es ist also keine Überraschung, dass sowohl innerhalb als auch außerhalb dieses Saals das Vertrauen in die Grundprinzipien und Ideale der UNO bröckelt. Die harte Realität, die viele sehen, ist, dass einige Nationen über dem Völkerrecht stehen, dass sich die globale Gerechtigkeit dem Willen der Macht beugt und dass Menschenrechte selektiv sind, ein Privileg, das nach Belieben gewährt oder verweigert werden kann. Das können wir nicht hinnehmen. Und wir müssen erkennen, dass die Untergrabung unserer internationalen Institutionen und globalen Rahmenbedingungen eine der größten Bedrohungen für unsere globale Sicherheit darstellt. Fragen Sie sich selbst, wenn wir nicht als Nationen in der Überzeugung vereint sind, dass alle Menschen die gleichen Rechte, die gleiche Würde und den gleichen Wert haben und dass alle Länder vor dem Gesetz gleich sind. Was für eine Welt bleibt uns dann? Exzellenzen, die Angriffe auf israelische Zivilisten am 7. Oktober letzten Jahres wurden von Ländern auf der ganzen Welt verurteilt, auch von Jordanien. Aber das beispiellose Ausmaß des Terrors, das seit diesem Tag in Gaza herrscht, ist durch nichts zu rechtfertigen. Der Angriff der israelischen Regierung hat zu einer der höchsten Sterberaten in den jüngsten Konflikten, einer der höchsten durch Krieg verursachten Hungerraten, der größten Zahl an amputierten Kindern und einem beispiellosen Ausmaß an Zerstörung geführt. Diese israelische Regierung hat mehr Kinder, mehr Journalisten, mehr Helfer und mehr medizinisches Personal getötet als in jedem anderen Krieg in jüngerer Zeit.
And let us not forget the attacks.
Und vergessen wir nicht die Angriffe im Westjordanland. Dort hat die israelische Regierung seit dem 7. Oktober mehr als 700 Palästinenser getötet, darunter 160 Kinder. In israelischen Haftanstalten befinden sich über 10.700 Palästinenser, darunter 400 Frauen und 730 Kinder. Die Gewalt durch bewaffnete Siedler hat zugenommen. Ganze Dörfer wurden vertrieben. Um es klar zu sagen, dies geschieht im Westjordanland, nicht im Gazastreifen. Seit dem 7. Oktober wurden fast 42.000 Palästinenser getötet. Ist es da ein Wunder, dass viele fragen, wie dieser Krieg nicht als absichtlicher Angriff auf die Palästinenser wahrgenommen werden kann? Das Leid der Zivilbevölkerung kann nicht als unvermeidbare Begleiterscheinung abgetan werden. In Ermangelung einer globalen Rechenschaftspflicht werden wiederholte Gräueltaten normalisiert und drohen, eine Zukunft zu schaffen, in der überall auf der Welt alles erlaubt ist. Ist es das, was wir wollen? Jetzt ist es an der Zeit, den Schutz des palästinensischen Volkes zu gewährleisten. Es ist die moralische Pflicht dieser internationalen Gemeinschaft, einen Schutzmechanismus für sie in den besetzten Gebieten einzurichten. Dies wird die Sicherheit von Palästinensern und Israelis vor Extremisten gewährleisten, die unsere Region an den Rand eines totalen Krieges bringen. Kein Land in dieser Region profitiert von einer Eskalation. Das haben wir in den letzten Tagen bei den gefährlichen Entwicklungen im Libanon deutlich gesehen. Das muss aufhören. Seit Jahren streckt die arabische Welt Israel durch die arabische Friedensinitiative die Hand entgegen und bietet im Austausch für Frieden volle Anerkennung und Normalisierung an. Doch die aufeinanderfolgenden israelischen Regierungen, ermutigt durch jahrelange Straflosigkeit, haben den Frieden abgelehnt und sich stattdessen für die Konfrontation entschieden. Straflosigkeit gewinnt an Kraft. Wenn sie nicht kontrolliert wird, gewinnt sie an Dynamik. Die Palästinenser haben mehr als 57 Jahre Besatzung und Unterdrückung ertragen. In dieser Zeit wurde der israelischen Regierung erlaubt, eine rote Linie nach der anderen zu überschreiten. Doch nun wird die jahrzehntelange Straflosigkeit Israels zu seinem schlimmsten Feind. Und die Folgen sind überall zu spüren. Die israelische Regierung wurde vor dem Internationalen Gerichtshof des Völkermords beschuldigt. Überall auf der Welt wird Empörung über ihr Verhalten laut. In Städten überall finden Massenproteste statt. Und der Ruf nach Sanktionen wird immer lauter. Die internationale Frustration über Israel hat schon lange zugenommen. Aber sie war noch nie so offensichtlich. Jahrzehntelang hat sich Israel als blühende Demokratie im Nahen Osten nach westlichem Vorbild dargestellt. Doch die Brutalität des Krieges gegen Gaza hat die Welt gezwungen, genauer hinzuschauen. Jetzt sehen viele Israel mit den Augen seiner Opfer. Und der Widerspruch ist schockierend. Das moderne, fortschrittliche Israel, das aus der Ferne bewundert wird, und das Israel, das die Palästinenser aus erster Hand erlebt haben, können einfach nicht nebeneinander existieren. Israel wird sich letztendlich entweder für das eine oder das andere entscheiden. Das ist die Entscheidung, die seine Führung und sein Volk treffen müssen. Nach den demokratischen Werten der Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichheit für alle zu leben oder eine weitere Isolation und Ablehnung zu riskieren. Immer wieder haben wir beobachtet, wie Israel versucht hat, Sicherheit durch militärische Mittel zu erreichen. Auf jede Eskalation folgt eine Pause bis zur nächsten tödlicheren. Aber es war noch nie so offensichtlich, dass der derzeitige Status quo unhaltbar ist. Und wie das Gutachten des Internationalen Gerichtshofs vor 2 Monaten unterstrich, ist er eindeutig illegal. Das Gutachten des Gerichtshofs ist für uns alle ein moralischer Imperativ. Denn beide Völker verdienen es, ihr Leben in Würde, frei von Gewalt und Angst zu leben. Und der einzige Weg, dies zu erreichen, ist ein gerechter Frieden, der auf internationalem Recht, Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und gegenseitiger Anerkennung beruht. Das ist etwas, worin wir uns als Nation und als Menschen überall vereinen können und müssen. Exzellenzen, die Welt schaut zu. Und die Geschichte wird uns nach dem Mut beurteilen, den wir zeigen. Und nicht nur die Zukunft wird uns zur Rechenschaft ziehen, sondern auch die Menschen im Hier und Jetzt. Sie werden beurteilen, ob wir als Vereinte Nation der Untätigkeit nachgeben oder für die Wahrung der Grundsätze kämpfen werden, die diese Institution und unsere Welt verankern. Im Moment fragen sie sich, ob wir tatenlos zusehen werden, wie Eltern mit ansehen müssen, wie ihre Kinder dahin siechen, wie Ärzte mit ansehen müssen, wie ihre Patienten aufgrund fehlender medizinischer Grundversorgung sterben. Dieser Krieg muss enden. Geiseln und Gefangene müssen nach Hause zurückkehren. Aber jeder Tag, den wir warten, ist für viel zu viele Menschen ein Tag zu viel. Unabhängig von unserer politischen Einstellung ist eine Wahrheit unbestreitbar. Kein Volk sollte ein solches beispielloses Leid ertragen müssen, verlassen und allein. Wir dürfen die Zukunft nicht denen überlassen, die von Spaltung und Konflikten profitieren. Ich fordere alle Nationen mit Gewissen auf, sich in den kommenden kritischen Wochen in dieser Mission mit Jordanien zu vereinen.
Almost a year to this war, our world has failed politically, but our humanity must not fail the people of Gaza any longer. Thank you.
Fast ein Jahr nach Beginn dieses Krieges hat unsere Welt politisch versagt, aber unsere Menschlichkeit darf die Menschen in Gaza nicht länger im Stich lassen. Dies war die Rede des jordanischen Königs vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 24. September im Originalton und mit der Übersetzung der Nachdenkseiten. Solche klaren Worte würde man gerne von der deutschen Außenministerin hören. Passend dazu ein Auszug aus einem Bericht von Karin Leugefeld zu diesem UN-Gipfel.
Der UN-Gipfel 2024 und der Krieg in Nahost, ein Artikel von Karin Leugefeld. UN-Generalsekretär Antonio Guterres rief dazu auf, eine Zukunft für unsere Enkelkinder zu schaffen. Tatsächlich ist die sogenannte Weltgemeinschaft weit davon entfernt, die 17 Nachhaltigkeitsziele auch nur annähernd realisieren zu können. Keine Armut, kein Hunger, Gesundheit und Wohlergehen und hochwertige Bildung lauten die Ziele, die ganz am Anfang der Wunschliste stehen. Für Kriegs- und Krisengebiete auf der Welt ist das Gegenteil der Fall. Das gilt für die Bewohner des Gazastreifens und im von Israel besetzten Westjordanland. Das gilt für die Bevölkerung im Libanon und für Millionen von Flüchtlingen in Lagern. Das gilt für die Menschen, die seit mehr als 20 Jahren versuchen, den endlosen US-geführten sogenannten Kriegen gegen den Terror und den vielen Arten von Krieg Israels im Nahen und Mittleren Osten zu widerstehen. Am 22. September 2024 lag die Zahl der getöteten Palästinenser im Gazastreifen bei mehr als 41.421. Das teilte die palästinensische Gesundheitsbehörde im Gaza mit. Mehr als 16.000 der Toten sind demnach Kinder. Mindestens 10.000 Menschen gelten als vermisst unter Trümmern. Die meisten der Toten seien Frauen und Kinder, sagte der UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk im August. Seitdem ist die Zahl der Toten täglich gestiegen. Am 10. Juni 2024 hatte der UN-Sicherheitsrat die Resolution 2735 verabschiedet, die einen Waffenstillstand in Gaza anordnete. Der Resolutionstext basierte auf einem von den USA eingereichten Textvorschlag, weswegen die USA zustimmte. Bis dahin hatten die USA jede Resolution für einen Waffenstillstand mit ihrem Veto verhindert. Vorgesehen war ein Drei-Phasen-Plan, wie die Hamas ihn über Vermittler bereits Anfang des Jahres vorgelegt hatte. Die Hamas stimmte also zu. Doch der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu gab den israelischen Unterhändlern immer neue Vorbedingungen mit. Schließlich wurde auch dem Letzten klar, dass er an einem Waffenstillstand und an dem Abzug der israelischen Armee aus dem palästinensischen Gazastreifen nicht interessiert war. Über einen Monat später, am 18. Juli, verabschiedete das israelische Parlament Knesset eine Resolution, mit der die Zwei-Staaten-Lösung abgelehnt wurde. Einen Tag später, am 19. Juli, gab der Internationale Gerichtshof in Den Haag das Ergebnis seiner jahrelangen Begutachtung bekannt, wonach die Besatzung palästinensischer Gebiete unrechtmäßig sei und gegen internationales Recht verstoße. Israel müsse die Besatzung so schnell wie möglich beenden. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu erklärte daraufhin, die israelischen Siedlungen in allen Gebieten unseres Heimatlandes sind rechtmäßig. Das jüdische Volk ist kein Eroberer in seinem eigenen Land. Zitat Ende Netanyahu. Am 18. September 2024 befasste sich die UN-Vollversammlung mit einer Resolution, die den Gutachterspruch des Internationalen Gerichtshofes vom 19. Juli stärken sollte. Gefordert wurde, dass Israel innerhalb von 12 Monaten und ohne Verzögerungen seine unrechtmäßige Anwesenheit in den besetzten palästinensischen Gebieten beenden müsse. Israel müsse seine Armee zurückziehen, alle neuen Siedlungsaktivitäten einstellen, die Siedler aus dem besetzten Land abtransportieren und Teile der Mauer, die innerhalb des Westjordanlandes errichtet worden war, abbauen. Land und anderes nicht bewegliches Eigentum müsse an die Palästinenser zurückgegeben werden. Das Gleiche gelte für Kulturgut. Die vertriebenen Palästinenser müssten zurückkehren können oder entschädigt werden. Ausdrücklich bezog sich die Erklärung auf das Gutachten des Internationalen Gerichtshofes. Die Generalversammlung nahm die Resolution mit 124 Stimmen an, 14 Staaten votierten dagegen und 43 Staaten enthielten sich, darunter auch Deutschland. Fast zeitgleich explodierten im Libanon und in Syrien tausende Personenrufgeräte, sogenannte Pager, in den Händen oder Taschen ihrer Benutzer. Bei einer zweiten Explosionswelle am folgenden Tag explodierten zeitgleich hunderte Walkie-Talkies und Funkgeräte. Die Geräte explodierten auf Balkonen, Küchentischen und in Autos und lösten Brände aus. Die Zahl der Toten beider Angriffe stieg auf 39. Mehr als 3000 Menschen wurden teilweise lebensgefährlich verletzt. Ärzte berichteten, sie hätten noch nie so grauenhafte Verletzungen gesehen. Im Libanon machte man den israelischen Geheimdienst Mossad verantwortlich. Die US-Administration erklärte, nichts gewusst zu haben. Der UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk nannte die Angriffe eine neue Entwicklung der Kriegsführung. Kommunikationsgeräte werden Waffen. Zeitgleich tausende von Menschen durch die manipulierten Geräte anzugreifen, ohne zu wissen, wer das jeweilige Gerät benutzt, sei ein Verstoß gegen das internationale humanitäre Recht. Die tragische Situation dürfe nicht isoliert gesehen werden, denn sie hänge direkt mit dem Krieg in Gaza und der anhaltenden israelischen Besatzung von palästinensischem Territorium zusammen. Der libanesische Außenminister Abdallah Bou Habib sagte, nach diesen abgründigen elektronischen Angriffen sei niemand mehr sicher in dieser Welt. Sollte der Sicherheitsrat diesen Terrorangriff nicht als solchen benennen und den Verursacher verurteilen, stehe die Glaubwürdigkeit des Gremiums auf dem Spiel. Seit 1948 habe Israel keine UN-Sicherheitsresolution eingehalten. Und so sei aus dem Land ein Schurkenstaat geworden, der den ganzen Mittleren Osten mit Krieg überziehen werde. Er forderte den Sicherheitsrat auf, Israel zu verurteilen, dass die Souveränität des Libanon verletzt habe. Der israelische UN-Botschafter forderte den UN-Sicherheitsrat auf, Hisbollah und die iranischen Revolutionsgarden zu sogenannten Terrororganisationen zu erklären. Israel werde sich verteidigen und nicht zulassen, dass die Hisbollah libanesisches Territorium als Abschussrampe für Gewalt benutze. Die US-Vertretung stellte sich hinter Israel, das sich gegen die täglichen Angriffe verteidigen müsse. Malta forderte eine Untersuchung. Die Schweiz erinnerte an Verhandlungen. Russland regte ein internationales Gesetz gegen die Nutzung von Alltagsgegenständen als Waffen an. Und China forderte, wie auch der Iran, eine Verurteilung Israels. Eine Entscheidung gab es nicht. Am Abend des gleichen Tages, den 20. September 2024, Beiruter Ortszeit, bombardierte die israelische Luftwaffe ein Wohnhaus im dicht bewohnten Süden von Beirut mit 4 Raketen und brachte das Haus zum Einsturz. Am Wochenende flogen israelische Kampfjets teilweise im Minutentakt Angriffe auf den Süden des Libanon und feuerten nach eigenen Angaben auf hunderte angebliche Raketenabschussrampen der Hisbollah. Die Hisbollah reagierte am Samstag mit 11 Angriffen, bei denen militärische Stellungen im Norden Israels und auf den besetzten und annektierten Golanhöhen getroffen wurden. Zu Beginn des offiziellen UN-Gipfels am Montag, den 23. September, warnten zahlreiche Politiker erneut vor einem regionalen Krieg, der durch den israelischen Krieg gegen den Libanon ausgelöst werden könne. Der ägyptische Außenminister Badr Abdel-Latif forderte einen Waffenstillstand in Gaza, der alle Fronten beruhigen werde.
Dies war ein Auszug aus einem Bericht von Karin Leukefeld in den Nachdenkseiten vom 25. September. Vor dem 7. Oktober soll im Bundestag eine Resolution gegen Antisemitismus eingebracht werden. Nicht nur kritische Stimmen aus Deutschland befürchten die Einschränkung der Meinungsfreiheit, sondern auch 15 führende Menschenrechtsorganisationen und Organisationen der Zivilgesellschaft in Israel warnen eindringlich in einem offenen Brief. Hier der Wortlaut. Als Menschenrechts- und Zivilgesellschaftsorganisationen mit Sitz in Israel, die sich für die Förderung und den Schutz der Rechte aller Menschen in Israel und in den besetzten palästinensischen Gebieten einsetzen, verfolgen wir mit großer Sorge die Beratungen der führenden deutschen Parteien SPD, Bündnis 90, die Grünen, FDP und CDU/CSU über eine gemeinsame Beschlussvorlage zum Antisemitismus. Wir sind zutiefst beunruhigt über den repressiven Charakter und die spaltenden Auswirkungen des Antragsentwurfs, der von zahlreichen Wissenschaftlern, Künstlern und zivilgesellschaftlichen Organisationen in Deutschland heftig kritisiert wurde und unseren Organisationen und unserer Menschenrechtsarbeit schaden würde. Tatsächlich hat der Antisemitismus seit dem 7. Oktober 2023 stark zugenommen. Diesem beunruhigenden weltweiten Trend gilt es auch in Deutschland entgegenzuwirken und ihn umzukehren. Der Kampf gegen Antisemitismus sollte jedoch inklusiv, also unter Mitsprache der Beteiligten und in einem universellen Kampf gegen alle Formen des Rassismus eingebettet sein. Bedauerlicherweise geht der Antrag sowohl im Ton als auch im Inhalt in die entgegengesetzte Richtung. Der vorgeschlagene Antragsentwurf gefährdet und schadet möglicherweise Juden und Israelis in Deutschland, die offen die Vorgehensweise der israelischen Regierung gegenüber den Palästinensern kritisieren. Paradoxerweise könne der Beschluss daher die Vielfalt jüdischen Lebens in Deutschland untergraben, nicht schützen. Denn der Antragsentwurf vermengt Antisemitismus mit Kritik an Israel. Im Mittelpunkt steht die umstrittene Arbeitsdefinition der IHRA für Antisemitismus. Der Entwurf behauptet, diese Definition als entscheidenden Maßstab für die Vergabe öffentlicher Fördermittel mit weitreichenden negativen Auswirkungen auf die deutsche Wissenschaft, Kultur und Zivilgesellschaft. Wir wissen, dass der Deutsche Bundestag und die Bundesregierung die IHRA-Definition seit 2017 befürworten. Seither ist diese Definition jedoch Gegenstand internationaler Kontroversen und einer intensiven wissenschaftlichen Debatte. Führende Wissenschaftler haben alternative Definitionen entwickelt, darunter die Jerusalemer Erklärung zum Antisemitismus. Mir noch. Die IHRA-Definition, wurde zu einer Nötigungstaktik missbraucht, die von der israelischen Regierung als Waffe eingesetzt wird, um den öffentlichen Widerstand gegen ihre rechtswidrige und schädliche Politik zum Schweigen zu bringen. Einschließlich gegen Juden, Menschenrechtsorganisationen, die Vereinten Nationen und den Internationalen Gerichtshof. Wir sind zutiefst beunruhigt darüber, dass ein solcher politischer Missbrauch vom Deutschen Bundestag durch einen Beschluss befördert werden könnte. Die Auswirkungen würden über die betroffenen Akteure in Deutschland hinausgehen und unsere Menschenrechtsarbeit in Israel und Palästina direkt untergraben. Es ist völlig klar, dass der Bundestagsbeschluss instrumentalisiert werden würde, um die deutsche Finanzierung unserer Menschenrechtsarbeit anzugreifen und einzuschränken und damit unsere Zusammenarbeit mit der deutschen Zivilgesellschaft zu untergraben. Es würde Verleumdungskampagnen gegen uns anheizen und die zahlreichen, vielschichtigen Herausforderungen, mit denen wir im aktuellen, eskalierten Kontext bereits konfrontiert sind, noch verschärfen. Wir begrüßen das erklärte Bekenntnis der Bundesregierung zur Bekämpfung des Antisemitismus und setzen uns für einen entsprechenden Beschluss des Bundestages ein. Dementsprechend fordern wir die Parteien auf, eine gemeinsame Resolution vorzulegen, die sich konsequent an demokratischen Prinzipien und liberalen Werten orientiert und unsere Menschenrechtsarbeit bewahrt. Dies war der offene Brief von 15 Nichtregierungsorganisationen aus Israel vom 12. September 2024. Dennoch, es gibt sie, diese Kräfte des Friedens. So etwa die israelisch-palästinensische Organisation Combatants for Peace, Kämpfer für den Frieden. Kurz vor Beginn des jüdischen Neujahrfestes haben sie folgenden Aufruf veröffentlicht. Liebe Freunde, Rosh Hashanah, das jüdische Neujahrsfest, ist normalerweise eine Zeit, in der die Familien in ganz Israel zu Hause zusammenkommen, um zu feiern, Sühne zu leisten, nachzudenken und mit einem Gefühl der Erneuerung und Vorfreude auf das neue Jahr zu blicken. Dieses Jahr ist es natürlich anders. Tausende von Familien in ganz Israel vermissen ihre Angehörigen und viele sind in provisorischen Unterkünften untergebracht, nachdem sie ihre Häuser vor fast einem Jahr verlassen haben. Über 100.000 Israelis sind derzeit Binnenvertriebene, die nicht in der Nähe der südlichen oder nördlichen Grenze leben können, ohne dass ein Rückkehrdatum in Sicht ist. Und die Hoffnungen auf einen Waffenstillstand werden immer wieder durch immer mehr Gewalt in ihrem Namen zunichte gemacht. Millionen von Israelis haben protestiert, gestreikt und ein Ende des Krieges und die Rückkehr der Geiseln gefordert. Sie wurden ignoriert. Auch für die Menschen in Gaza gibt es kein Gefühl von Heimat. 1,9 Millionen Menschen sind Binnenvertriebene, die nach einem Ort der Sicherheit, des Schutzes und der Stabilität suchen. Die unerträgliche Grausamkeit der israelischen Luftangriffe und der Bodeninvasion haben Millionen von Menschen ihres Besitzes, ihrer Sicherheit und ihres Lebens, wie sie es kannten, beraubt. Für die Gemeinden im Westjordanland sind Zerstörungen und Vertreibungen angesichts des immer häufigeren Landraubs durch Siedler und des offiziell unterstützten Ausbaus von Siedlungen, die immer weiter in palästinensisches Privatland vordringen, nichts Neues. Während die Gewalt zunimmt und immer mehr Menschen ihr Leben verlieren, werden auch ihre Häuser zerstört. Ganze Dorfgemeinschaften packen ihr Hab und Gut zusammen und ziehen weiter, während sie ihr Land, ihre Wasserquellen und ihre Ernten den Siedlern überlassen, die sie gestohlen haben. Als Palästinenser und Israelis, die sich entschlossen haben, einander zur Seite zu stehen, ist es unser gemeinsamer Wunsch für das neue Jahr, dass alle in ihre Häuser zurückkehren oder an einem neuen Ort Trost und Sicherheit finden. Wir wünschen uns, dass alle die Möglichkeit haben, ihr Leben und ihren Lebensunterhalt wieder aufzubauen, dieses schreckliche Jahr der Gewalt endlich hinter sich zu lassen und in eine friedlichere Zukunft zu gehen. Wir fordern weiterhin eine diplomatische Lösung, die diesen Krieg beendet und es uns allen in Palästina und Israel ermöglicht, ein Gefühl der Ruhe an dem Ort zu finden, den wir alle unser Zuhause nennen. Wir nähern uns dem Jahrestag des Angriffs vom 7. Oktober und des Krieges in Gaza und laden Sie ein, als Teil vieler Initiativen, die weltweit stattfinden, mit uns eine Zeit der persönlichen Reflexion und des Handelns zu verbringen. Dieser Moment ruft uns auf, unsere tiefe Trauer anzuerkennen und unser Engagement für Frieden, Freiheit und Sicherheit für alle zu erneuern. Durch diese virtuellen Treffen wollen wir einen Raum schaffen, um Trauer zu verarbeiten, den Systemen der Unterdrückung, die unermessliches Leid verursachen, entgegenzutreten und die Krise in Israel und Palästina neu auszurichten, indem wir eine gemeinsame Vision von Versöhnung, Gerechtigkeit und kollektiven Aktionen zur Herbeiführung von Frieden fördern. In Frieden, Solidarität und Hoffnung wünschen wir ein glücklicheres neues Jahr als das letzte für uns alle. Dies war ein Aufruf der israelisch-palästinensischen Organisation Combatants for Peace, Kämpfer für den Frieden, vom 1. Oktober. Mehr von dieser Gruppe gleich in der Rubrik Termine.
Termine.
Warum ich mich zum Kampf für den Frieden entschieden habe. Unter diesem Titel veranstaltet die AG Frieden und Ökumene zusammen mit der ATTAC-Regionalgruppe eine Lesung aus den persönlichen Geschichten von Mitgliedern der israelisch-palästinensischen Organisation Combatants for Peace, Kämpfer und Kämpferinnen für den Frieden. Und zwar am Mittwoch, den 16. Oktober um 17.30 Uhr im Stadtteilzentrum Vorderer Westen in Kassel, 11 Buchenstraße 3. Eintritt natürlich frei.